Hallo und willkommen zum Krisenfest-Podcast, die Archivserie im Sommer 2026. Heute veröffentliche ich ein ganz besonderes Gespräch. Es ist das Gespräch mit Anja Heider-Wallner. Wir sprechen über Krisen, aber wir sprechen eigentlich über ganz viel mehr. Wir sprechen über ihren Weg, darüber, wie sie Krise erlebt, was für sie Resilienz ist, wie sie immer wieder aufdankt, um in ihrem Leben ihren Weg gehen zu können, um ihre Träume, ihre Visionen und alle Ideen, die sie so hat, verwirklichen zu können. Ich kenne kaum eine andere Frau, die mich so beeindruckt wie sie in ihrem Weg. Wir kennen uns jetzt seit 2008, glaube ich. Und dieses Gespräch nochmal zu schneiden und nochmal zu hören, hat mich tief berührt. Ich wünsche dir, dass du dir aus dieser Folge sehr viel mitnehmen kannst und dass du rausgehst aus dieser Folge und dir denkst, ja, genau, das nehme ich mir mit und ich gehe meinen Weg, den eigenen Weg nämlich. Viel Spaß.
Hallo, willkommen zur Serie Krisenfest, die Interviewreihe über Krisen und wie Frauen damit umgehen. Ich habe heute im Interview die Anja Heider-Wallner bei mir. Hallo Anja.
Hallo.
Ich habe die Anja eingeladen, weil mir noch kaum eine Frau begegnet ist, die so ein Tausendsasser ist, die so viele Stürme in ihrem Leben schon erlebt hat und die noch immer steht wie eine Eiche und sich aber auch ausbreitet und mit so vielen kreativen Ideen sich immer wieder neu erfindet und auch neu findet. Deswegen habe ich sie eingeladen und was sie alles kann und was sie alles tut, möchte ich, liebe Anja, bitte, dass du dich selbst ein bisschen kurz vorstellst.
Oh, danke für die liebe Einleitung. Da wäre ich ja jetzt ganz rot, das sieht man wahrscheinlich gar nicht am Video. Manchmal sage ich, ich kann nicht anders. Ich habe einfach so viele Ideen in meinem Kopf und ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Und ich habe aus irgendeinem Grund scheinbar auch die Energie, sie umzusetzen. Das, was der Kern meines Handelns ist und das, was mich antreibt, ist ein gutes Leben für alle. Und das hat so viele Ebenen. Das ist so die politische Ebene, wo ich mich auch engagiere, aber auch bis hinunter zu jedem Einzelnen gutes Essen, gutes für sich sorgen. Und in dieser Bandbreite vom ganz Großen bis zum ganz Kleinen, ja, setze ich verschiedene Dinge um. Ich liebe es, Menschen zu begleiten, zum Beispiel Unternehmensgründerinnen, die eine Geschäftsidee haben, unterstütze ich dabei, diese umzusetzen und gut ins Leben zu bringen, sodass sie davon leben können und ihren Traum leben können. Ich habe ein Social Business mitgegründet in Eisenstadt, den Freiraum, einen Raum für Freude jeder Art, wo Menschen sich begegnen können, wo vor allem Frauen mit Migrationshintergrund die Chance haben, einen Job zu finden, einen Beruf zu lernen und sich zu integrieren und ihr Fuß zu fassen. Ich schreibe Kochbücher. Ich habe auch das Buch geschrieben, so klappt's mit dem Weltretten, wo auch viele dieser Dinge, das Große und das Kleine, drinnen verpackt sind, gemeinsam mit meiner Tochter. Ja, also ein ganz grober Überblick.
Ja, da hätte ich jetzt, glaube ich, die Hälfte vergessen. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, da im Interview diese Fragen zu beantworten. Und die erste Frage ist klassischerweise, was bedeutet das Wort Krise für dich?
Krise ist für mich immer eine Chance, etwas zu verändern, etwas zu lernen über sich, aber auch über das Leben. Und wenn ich so die letzten Jahre zurückblicke, dann würde ich sagen, eine Krise reiht sich an die andere wie Perlen in einer Perlenkette. ja, also Krisen gehören zum Leben und ich habe für mich bemerkt, je mehr ich das auch akzeptiere, desto besser komme ich durch diese Krisen. Also früher, als ich jünger war, wenn man über 40 ist, dann sagt man solche Sachen. Früher habe ich mir gedacht, irgendwann, wenn ich dann reifer bin und gesettelt bin im Leben, dann gibt es keine Krisen mehr, dann ist jeden Tag Sonnenschein. Mittlerweile glaube ich daran nicht mehr. Ich glaube, dass sich Krisen in ihrer Qualität verändern und vielleicht nicht mehr so in den Grundfesten erschütternd sind zum Teil, wenn man älter wird und mehr Erfahrung hat. Aber Herausforderungen müssen sein, sonst wäre es langweilig. Und wenn man sagt, dass aus buddhistischer Sicht, wenn wir alles schon gelernt hätten, dann wären wir nicht mehr hier, dann würden wir aufgehen in höhere Welten. Also solange wir was zu tun haben, können wir auch gut leben auf dieser Erde.
Ja, das ist auch eine meiner Sichtweisen. Großes Thema Corona 2020. Das Wort des Jahres ist Babyelefant. Das Unwort des Jahres Corona-Party. Hat dich Corona in eine Krise gestürzt?
Corona hat mein Leben gerettet. Eine Woche vor dem Lockdown im März habe ich gesagt, bitte lieber Gott, das war so, also zum Himmel, bitte lieber Gott, lass einmal mal 3 Monate nicht sein. Also ich war wirklich kurz vor, ich glaube, wenn der erste Lockdown nicht gekommen wäre, dann wäre ich in einer Reha für Burnout gelandet, weil es einfach wirklich heftig war und ich am Ende war mit meiner Kraft, also wie nie zuvor in meinem Leben. Ich habe sehr viel Energie, ich kann auch sehr schnell normalerweise wieder auftanken, wenn ich mal eine Woche zu viel arbeite, dann nehme ich mal einen Tag frei, gehe in den Wald und die Energie kommt zurück, aber so in dieser Zeit vor dem Lockdown war das nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr aufladen. Und dann war plötzlich dieser Lockdown da und es war für mich unglaublich erholsam. Also die ersten 2 Wochen habe ich jeden Tag 12 Stunden geschlafen und viel gekocht und jeden Tag in der Natur 1-2 Stunden gewesen mit meiner Katze, mit meinem Mann, mit meinen Kindern und das hat mein Leben gerettet. Also ich glaube wirklich, dass ich mir das sonst nicht gegönnt hätte, diese Auszeit. Und ich weiß, dass es absolut ein Privileg war, dass das so gegangen ist.
Zudem noch eine Frage, die jetzt gar nichts mit den Fragen zu tun hat, sondern weil du das jetzt auch so gesagt hast. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Welt sich immer schneller dreht und dass wir so wie so einen Spin gekriegt haben und dass eigentlich sehr viele Leute so gar nicht mehr gewusst haben, wie man bremst. Ja, so in einem Auto ohne Bremse, wo man merkt, okay, es geht jetzt nicht weiter oder wir sitzen in einer Achterbahn, da kannst du auch nicht, das geht einfach runter. Es wird immer schneller und man hat eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr. Und beim ersten Lockdown, kann ich mich noch erinnern, ist so dieser Gedanke in mir hochgekommen, Achtung mit dem, was du dir wünschst. Es haben sich nämlich sehr viele Menschen in meinem Umfeld gewünscht, so, ich hätte gern mal eine Pause. Ja? Und dann war das natürlich sehr heftig. Ja? Also ich sage jetzt auch nicht, dass wir haben das kollektiv gewünscht, aber schon, dass diese Schnelligkeit, die wir da gekriegt haben, dass das einfach gebremst worden ist auf eine Art und Weise. Das ist jetzt eine sehr energetische Weltanschauungsfrage.
Es war für mich so wie diese Atemstille. Also wenn man in manchen Atemübungen, genau, also so war es gefühlt, ja, diese Stille, die da war. Die ich jetzt im zweiten Lockdown zum Beispiel gar nicht erlebt habe. Also dieses Verharren im Burgenländischen gibt es den Begriff losen. Es lost. Das sagt man so vor einem Gewitter, wenn so die Luft steht und das war dieser erste Lockdown. Mhm. Also es kommt was Neues, aber man weiß noch nicht, was kommt. Und so dieses...
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also der zweite Lockdown ist so unterschiedlich von der Qualität her zum ersten und auch überhaupt nicht still, meiner Meinung nach. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass wir in einem Lockdown sind, bis auf das manche Geschäfte und Lokale einfach zu haben. Es ist so ungreifbar auch jetzt im Moment. Also ich wohne in einer Gegend, wo die Leute gerne parken, weil es gratis ist. Und beim ersten Lockdown waren 4 Autos in der Straße. Und jetzt ist es, wie wenn überhaupt kein Lockdown wäre. Also es ist nach wie vor zugeparkt. Ja, und untertags findet man gar keinen Parkplatz eigentlich oder nur mit sehr viel Suchen. Das ist eigentlich auch für mich so, dass ich das Gefühl habe, der erste Lockdown war wirklich so ein, ich vergleiche das immer mit meinem Gefühl, das ich gehabt habe nach der Lungentransplantation, wenn du so auf einmal losgelassen wirst und dann bremst du, wie in einem Auto, das schnell ist und du machst eine Vollbremsung, dann bewegst du dich auch noch im Raum und bist eigentlich schneller noch als der Wagen, weil du ja die Fliehkraft hast. Und dieses Gefühl des Ausgebremstseins habe ich so erlebt im ersten Lockdown ein bisschen, so dieses gebremst werden und auf einmal ist da wirklich nichts und da ist Luft leer. Und im zweiten spüre ich das einfach so gar nicht. Ja. Weil vielleicht haben wir uns inzwischen daran gewöhnt oder die Menschen haben einfach sich schon umgestellt auf online, auch was du vorher erzählt hast, im Vorgespräch. Kaum Ruhe eigentlich.
Ja. Ja, und es macht auch nicht mehr so viel Angst. Und das macht die Menschen eben lockerer. Ja, dann ein bisschen lockerer. Ja.
Wenn du so zurückdenkst, welche Lebensphase war denn für dich so die anstrengendste und was hat dir geholfen, da durchzugehen?
Also denke am belastet war ich eben jetzt in diesem Jahr vor dem Lockdown, wo wir dieses Social Business gegründet haben, also zuerst mit einer Umbauphase in einem alten Haus, wo wahnsinnig viel schiefgegangen ist, wo jeden Tag ein neues Drama, was nicht funktioniert hat und nicht in Time war und was das Doppelte gekostet hat. Und es war einfach jeden Tag reagieren auf neue Rahmenbedingungen. Dann die Eröffnung und das erste halbe Jahr war unfassbar anstrengend. Und ich habe zum Teil Wochen, also vor einem Jahr habe ich 100 Stunden die Woche gearbeitet, über mehrere Wochen, 7 Tage die Woche, keinen Tag frei, oft bis Mitternacht auch. Und das war sicher die Zeit, wo ich am stärksten belastet war. Ja. Und wo ich auch gar nicht mehr klar denken konnte, weil ich habe keinen Freiraum gehabt. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das Gehirn war in Watte gepackt. Und ich war so im Hamsterrad, dass ich kaum rauskam. Und war mir schon bewusst. Und ich habe versucht, mir Freiräume zu schaffen, aber sie waren einfach viel zu wenig und zu kurz. Was ich jetzt gelernt habe und wo mir der erste Lockdown die Chance gegeben hat, das auch zu verankern in meinem Leben, ist, ich mache wieder jeden Tag in der Früh Yoga. Ich habe das in dieser Krisenzeit aufgehört. Ja, und das, die Zeit muss einfach immer sein. Und wenn es nur 15, 20 Minuten sind, ich schaue, dass ich zumindest 3 Tage die Woche einen ausgedehnten Waldspaziergang mache. Ich meditiere, ich schreibe Tagebuch. Also ich habe mir einfach Rituale wieder verankert im Alltag. Aber dazu habe ich die Auszeit gebraucht. In diesem Strudel konnte ich das nicht wissen, dass ich es brauche.
Man ist ja so in diesem Tun drinnen und man sagt, na, das noch und das noch und dann mache ich. Und dieses dann mache ich endet meistens dann nur noch in einer Phase, wo man sagt, eigentlich nur noch schlafen bitte. Lass mich alle in Ruhe, weil das ist einfach zu viel von der Kapazität her. Ja.
Genau, und schlafen konnte ich auch nicht. Also ich bin dann in der Nacht munter geworden und mir ist eingefallen, was ich alles nicht gemacht habe. Dann hatte ich schon ein Buch neben dem Bett liegen, wo ich immer aufgeschrieben habe, was mir eingefallen ist, damit ich dann schlafen kann.
Ja, also das klassische Burnout.
Genau, und dann habe ich irgendwann so einen Burnout-Test gemacht und dann kam irgendwie raus, 80 von 100 Punkten.
Na gut, bei 100 Stunden in der Woche. Manchmal ist es, wenn so Herzensprojekte passieren, oder? Wenn einem wirklich was so wichtig ist und das dann aber eben außer Kontrolle gerät, wo man dann einfach sagt, okay, das sind einfach so viele Dinge, mit denen man nicht rechnet. Wie du sagst, eben der Umbau, wenn der doppelt so lange gedauert und doppelt so viel gekostet hat, dann ist das einfach auch doppelt so viel Arbeitsaufwand. Ja. Eigentlich noch mehr Arbeitsaufwand, weil man ja so flexibel und so viel Kreativität auch hineinbringen muss, um ständig Lösungen zu präsentieren für Probleme, die auftauchen.
Ja. Echt unterschätzt habe, ist diese vielen Entscheidungen treffen. Mhm. Also ich finde ja, Entscheidungen treffen kostet unglaublich viel Energie. Ja. Und wenn du jeden Tag x Entscheidungen treffen musst, ja, und permanent jemand kommt und wie soll ich das machen? Also einfach Abläufe in einem in einem Gastronomiebetrieb mit 12 Mitarbeitenden und vielen Ehrenamtlichen und vielen Aufgaben und vielen gesetzlichen Rahmenbedingungen, da sind am Anfang wahnsinnig viele Entscheidungen zu treffen, um Abläufe zu definieren und um die Strukturen einfach zu schaffen, die es braucht, dass das rund läuft. Mhm. Und diese Entscheidungen haben viel Energie gekostet.
Ja, da ständig verantwortlich sein eigentlich auch.
Ja. Ne?
Was hat dir geholfen da? Also außer, dass dann der Lockdown dich sozusagen gerettet hat.
Na, ich glaube, was mir grundsätzlich hilft im Leben, aber wo ich andere oft überfordere, ist, du hast vorher schon gesagt, diese Kreativität und diese vielen Ideen, bin sehr lösungsorientiert. Und wenn ein Weg nicht geht, dann sage ich relativ rasch, okay, dann probieren wir einen anderen aus. Mhm. Ja. Also ich bin so der Prototyping-Typ. Ja, und es muss dann auch dieses Neue nicht bis zu Ende gedacht sein, sondern mal schauen, funktioniert, wenn es nicht funktioniert, probieren wir das nächste aus. Ja, also so Lean-Management-mäßig. Und ich kann total gut damit. Auch wenn es dann nicht klappt, okay, dann machen wir das nächste. Es gibt aber Menschen, die anders gestrickt sind als mich, für die das wahnsinnig anstrengend ist. Ja. Das ist sicher was ich in dieser Krise gelernt habe, da auch mehr darauf zu achten. Weil dann hast du vielleicht eine Lösung für das Problem, aber hinter dir steht das Teamproblem, das dann neu geschaffen wurde aufgrund dieses Trial and Error.
Kenne ich.
Ja, ich weiß. So lange kennen wir uns, dass ich das weiß.
Ah, ja.
ich schon auch bin und was in Krisen hilfreich ist, ist, ich kann Dinge gut genug sein lassen.
Ja, das ist so wichtig. Oder gut genug ist so wichtig.
Ja.
Das ist so befreiend, gut genug.
Genau, aber auch das kann nicht jeder. Und es kann für manche, die das anders sehen, halt dann auch, was habe ich da gehört? Es kommt dann an, als wäre es mir wurscht.
Mhm. Ja, es ist ein, vor allem wenn man in einem Team arbeitet und mit vielen Menschen, die auch abhängig sind in einer gewissen Art und Weise, gehört schon viel Fingerspitzengefühl, da auch in Krisen durchzuführen.
Genau.
Wahnsinn.
Und der Nachteil ist, wenn man selber in der Krise ist, dass man, also ich glaube, dass ja Führung vor allem innere Haltung ist.
Mhm.
Also wenn ich als Führungsperson in meiner Mitte bin, dann braucht es gar nicht viel und das Team ist stabil.
Ja.
Wenn ich aber sowas von in Schieflage bin, dann kippt natürlich auch das Team, weil nichts mehr da ist, wo man sich anhalten kann.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass euch da der Lockdown gerettet hat, einfach wo einfach nichts mehr gegangen ist. Ja. Ich wollte gern auch noch über Ressourcen sprechen, denn wir alle haben ja durch unsere Geschichte und durch unseren Werdegang, durch die Dinge, die wir erlebt haben, Ressourcen, die wir einsetzen können, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Welche Ressourcen und Fähigkeiten hast du, die dich da gut durch solche Phasen bringen?
Also es gibt da diesen Begriff der Resilienz und ich sehe den schon so als, also die Fähigkeit, immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber das nächste funktioniert. Mhm. Also dieses Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, ja, weitergehen, ein bisschen abpuffen, das, was belastet ist, vielleicht mit einem Coach. Also ich schätze schon therapeutische Begleitung und Coaching sehr, um hier einfach auch ja, so einen Art Selbstreinigungsprozess immer wieder während der Krise und nach der Krise zu machen und da auch Feedback mitzuholen.
Mhm.
Das halte ich für sehr wichtig. Ja, und auch so dieses Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Das ist sicher was ich gelernt habe in den letzten 20 Jahren, dass manchmal was passiert, das hat vielleicht gar nicht so sehr was mit einem zu tun. Und wenn es was mit einem zu tun hat, dann kann man es auch ändern.
Mhm. Ja. Das sind so die ganzen Dinge eigentlich, die du vorher erwähnt hast. Einerseits diese Fähigkeit zur Kreativität und zu schnellen Problemlösungsansätzen, auch die Fähigkeit, auch schnell etwas loszulassen oder überhaupt einmal etwas loszulassen und zu sagen, okay, funktioniert nicht, probieren wir es anders. Ja? Mhm. Das große Ziel vor Augen sozusagen und dann einfach zu schauen, okay, dann ja, ist es halt kein gerader Weg, dann ist halt ein Naturflussbett sozusagen, durch das wir da durch müssen. Andererseits auch dieses gut genug, wenn es läuft und es funktioniert, dann ist es gut und dann setze ich die Blümchen nachher drauf, wenn ich wieder Zeit habe, mich um das zu kümmern. Aber hauptsächlich das Werk rennt, ja, weil wenn das eine hakt, dann geht das nächste nicht. Und das sind so alles, wenn ich dir jetzt so zuhöre, einfach insgesamt so viele Ressourcen, die man sicherlich aber auch sich einfach aneignen muss dadurch, dass man es einfach probiert. Ja. Dadurch, also natürlich, glaube ich, muss man auch ein Typ dazu sein, dass man einfach auch gerne sich in Situationen hineinbegibt, wo man sagt, das ist jetzt wahrscheinlich ein Himmelfahrtskommando, aber ich meine, es geht hinauf. Ja.
Ja. Ja. Ich meine, und was dahinter liegen muss, ist einfach Vertrauen.
Ja.
Ja. Also ich glaube, wenn ich dieses Grundvertrauen ins Leben nicht habe, dann kann ich mich auch nicht permanent in diese unsicheren Situationen bringen. Ja? Also das gehört zu meiner Lebensrealität. Ich habe kürzlich erst mit jemandem gesprochen, die hat gesagt, na, so wie du könnte ich nicht leben ohne einen fixen Job, wo ich weiß, ich kriege meine 14 Gehälter und immer zum, ich bin schon so lang selbstständig, ich kann mir wieder nicht vorstellen, in einem sehr fixen 40-Stunden-Job 8-5 sein, ja, das wäre mir zu eng. Ich habe lieber die Freiheit und das Vertrauen, dass eh immer das Geld kommt, das ich brauche, wenn ich das tue, was ich gern mache.
Du hast jetzt etwas angesprochen, das sehr viele bis jetzt schon in den Interviews auch angesprochen haben, und zwar das Vertrauen. Dass so dieses Grundvertrauen da ist, und das spüre ich auch sehr stark. Es braucht einfach dieses Vertrauen, es wird schon irgendwie weitergehen. Dieses Vertrauen habe ich jetzt durch Erfahrungswissen sozusagen mir zusammengeholt, weil jetzt bin ich auch schon 40 plus und ich bin hier und wenn ich mir überlege, wie oft ich mir schon gedacht habe, wie soll das weitergehen und hier bin ich, schau, es ist weitergegangen und zwar meistens besser, als ich gedacht habe. Und du coachst auch Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Dieses Vertrauen ist ja nicht immer da, ja. Was empfiehlst du denn dann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Vertrauen irgendwie so gar nicht und ich habe eigentlich viel Angst, aber ich sehe aus irgendeinem Grund, muss ich mich selbstständig machen? Wie kann man das sich aneignen? Gibt es da eine Strategie, deiner Meinung nach?
Also aus Erfahrung glaube ich, dass Frauen sich grundsätzlich schwerer damit tun und ich würde jetzt gar nicht so sehr Vertrauen nennen, sondern Risikobereitschaft. Also das weiß man auch aus der Forschung, dass die Risikobereitschaft bei Frauen weniger ausgeprägt ist und liegt wahrscheinlich auch als einem Verantwortungsbewusstsein Kindern gegenüber oder betagten Eltern gegenüber, Umfeld gegenüber. Und was ich zum Beispiel ganz oft bemerke, nicht nur im Gründungsprogramm auch so ist, dass es viele Frauen gibt, die so Ausbildungshopping betreiben. Also die eine Ausbildung brauche ich noch und dann mache ich mich selbstständig. Und diese Fortbildung brauche ich noch, aber dann mache ich mich wirklich selbstständig, weil dann weiß ich alles. Aber dann müsste ich jetzt noch diesen Online-Marketing-Kurs besuchen und dann. Ja. Und es braucht so viel und es ist vorher schon so viel da. Ja. Ich schaue an, was sie mitbringen und sage, Wahnsinn, ja. Du brauchst nichts mehr. Aber das Gefühl ist, ich brauche noch was und ich brauche noch was, damit ich
noch mehr Stabilität
gut genug
und Sicherheit.
Also das ist immer wieder beim
gut genug.
Ja. Und das ist was, wo ich gern dran arbeite. Ich arbeite auch mit systemischen Aufstellungen. Gerade diese Hindernisse ja oft auch nicht bewusst sind. Was ist das, was mich zurückhält? Und ich finde, dass das Systemische einfach auch eine wunderbare Methode, diese oft inneren Schwellen zu überschreiten, die uns zuerst zu schwer fallen.
Wenn du systemisch sagst, nur damit wir alle auf demselben Blatt sind, systemisch im Sinne von stelle Systeme sozusagen her, schaue sie mir von außen an und arbeite da dann sozusagen hinein. Also wenn ich das jetzt mir vorstelle, ich habe ein Brett und alle Personen meiner Familie sind kleine Püppchen sozusagen und die stelle ich irgendwie zusammen auf. Oder ich stelle meine Arbeitssituation auf und mich und schaue einfach, wo sind Hindernisse und wie kann ich sozusagen mit den Hindernissen reden, sodass sie mir helfen. Ja. Nur damit wir das Wort systemisch da ein bisschen auflösen.
Genau, also ich mache das zum Beispiel, also so wie du es gerade gesagt hast, immer, ich stelle eine Repräsentantin für mich hin, eine Repräsentantin für mein Ziel, meine Geschäftsidee, da wo ich hin will, und eine Repräsentantin für das Hindernis. Und ganz oft wird dieses Hindernis dann zur Ressource.
Ja.
Und dann ist so diese Erkenntnis da, hey, ich habe immer nur geglaubt, das steht mir im Weg, aber so eigentlich ganz viel Kraft und Energie und positiver Rückenwind drinnen.
Meistens auch wahrscheinlich ein Schritt zur Lösung.
Ja, ja, toll.
Ja. Ach, so
sehr, sehr schön.
Ja. Und das sind ja auch so wunderbare Krisen, ne? Eigentlich.
Genau.
Diese Themen. Man sagt nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes steckt. Was waren so deine schönsten Geschenke, die du dank einer Krise bekommen hast?
Das kann ich jetzt gar nicht so festmachen. Aber in Summe haben mich meine Krisen weniger abhängig gemacht, also weniger abhängig von dem, was andere sagen. Eine große Krise war die Scheidung vom Vater meiner Kinder. Also das hat mich in meinen Grundfesten erschüttert und es gab viel schlechte Nachrede. Und irgendwann ich habe den Spruch damals gar nicht gekannt, da war ich schon um die 30, hat dann eine Freundin zu mir gesagt, naja, ist Beruf mal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert.
Das habe ich schon mit 16 gewusst.
Nein, also ich nicht. Das war vielleicht ein Krisengeschenk. Und
Krise.
Okay. Na, aber in diesem Hadern damit, wie die Leute so viel Schlechtes über mich erzählen können, habe ich das dann sickern lassen und habe mir gedacht, ja, eigentlich hat das was. Ja. Das ist schon sehr befreiend, auch zu sehen, auch wenn du. Und im Burgenland und in einer Kleinstadt ist das natürlich nochmal anders, wenn du da jetzt wenn plötzlich Leute, die mit dir in die Volksschule gegangen sind, die Straßenseite wechseln, wenn du kommst. Das hat mich wahnsinnig gekränkt. Und aus dieser Kränkung heraus ist aber ganz viel Freiheit entstanden.
Na, es ist schon so, weil oft hat er das gar nicht mit dir zu tun. Das ist das, was ich so gelernt habe. Es hat, was die Leute über dich reden, nichts mit dem zu tun, wer du bist. Und du wirst auch niemals mit solchen Menschen klären können, was deine Beweggründe waren, weil die haben ihr Bild und von dem wollen sie auch nicht weggehen. Da macht es eigentlich gar keinen Sinn. Und das ist so eine große Freiheit, wenn man sich wirklich denkt, ja, denk doch, was du willst, das sind deine Gedanken. Ja, und ich weiß, was mein Leben ist. Ja. Mhm. Ah, super. Das hatte ich schon vergessen, so herrlich. Danke für die Erinnerung. Ja, Freiheit. Mhm. Ist nicht immer nur ein Geschenk, aber ist natürlich Weite und Möglichkeit. Mhm. Grundsätzlich, du hast es schon in den Anfangsworten gesagt, wir wünschen uns ja keine anstrengenden Momente. Eigentlich wünschen wir uns, dass das Leben dahin plätschert und möglichst ruhig ist und die Sachen, die wir uns vornehmen, irgendwie alle klappen. Und du kennst das und ich kenne das auch. So funktioniert das Leben nicht. Wir kriegen eine Krise nach der anderen, eine Herausforderung nach der anderen. Jede Lebensphase hat ja auch Ups and Downs. Wie begegnest du Stress und Unsicherheit jetzt? Also jetzt quasi im zweiten Lockdown.
Ja, also wie vorher gesagt, sicher durch diese Rituale, die mir Kraft geben. Mhm. Auch durch regelmäßiges Coaching. Mhm. Und indem ich meinen Terminkalender dann doch kontrolliere. Mhm. Also es gibt schon Zeiten, wie die letzte Woche zum Beispiel, wo es mir einfach gar nicht gelingt. Mhm. Aber diese Woche war schon wieder viel besser. Also ich freue mich dann so an den kleinen Momenten. Und ich bin jetzt in einem Status, wo ich wieder schnell regeneriere. Ja, also ich weiß, was mir gut tut. Das ist auch, das ist wahrscheinlich auch etwas, das die Lebenserfahrung bringt. Mhm. Und ich kann mir das gut herholen.
Ich sage immer, safety west first. Mhm. Ja, einfach immer sich zuerst auch wirklich gut um sich zu kümmern und zu schauen, dass diese Rituale passen. Ja. Und dass man sich nicht vernachlässigt und dass man nicht, es geht schon mal durch, dass man sagt ein oder zweimal, man entscheidet sich jetzt gegen das, was einem gut tun würde, aber dass so das Gros der Entscheidungen einfach immer drinnen hat, okay, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das andere nicht machen können. Und wenn, auch wenn mein Herzblut da dran steckt, wenn ich nicht mehr da bin, fließt mein Herzblut gar nicht mehr. Mm. Und es ist einfach, und du hast eben vorher auch die Rituale gesagt, für mich, ich sehe auch wenn ich gar keine Zeit habe, wenn ich mich 2 Minuten auf meinen Meditationsplatz setzen kann, das ist es schon. Ja. Mm. Und meine Strategie ist halt zu sagen, okay, weil in der Früh funktioniert es jetzt bei mir gar nicht, dann mache ich halt am Nachmittag oder Abend. Ja. Mhm. Und dann wirklich auch dann keine Kompromisse einzugehen und zu sagen, ja, dann, aber zum Beispiel um des Friedens willen, da sage ich, du, der Frieden ist in 5 Minuten noch viel schöner. Ja. Mhm. Und das geht dann auch. Und ich glaube, wenn man das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn man seine Bedürfnisse auch kommuniziert rundherum, dann hat man einfach so viel mehr Möglichkeit, dass sie auch erfüllt werden und dass da auch das Verständnis dafür da ist und dass die Leute dann auch sehen, okay, wenn ich jetzt noch vielleicht 10 Minuten Ruhe gebe, dann habe ich nachher einfach einen schönen Abend zum Beispiel. Ja. Oder dann sehe ich, geht's ja besser oder so, weil ich glaube, Frauen sind speziell einfach, da kann man jetzt diskutieren, ob das in der Frau verankert ist, ob das rollentechnisch ist, weil es einfach schon immer so war, dass wir uns kümmern, dass da einfach auch ein Bewusstsein entsteht, dass wir nur da sein können, wenn wir auch wirklich da sind und nicht nur leere Hüllen, die funktionieren. Und dass man das erstens erbittet und zweitens auch sagt, du möchtest, dass es mir gut geht? Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte aber auch, dass es mir gut geht. Und dann einfach Grenzen setzen. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Sache, dass man das lernt für sich zunächst mal und dann natürlich auch für andere. Und dann sage ich, muss ich jetzt noch dazu sagen, dann höre ich oft, aber das funktioniert sicher nicht, wenn ich das bitte. Und meistens funktioniert es deswegen nicht, weil wir es uns selbst nicht zugestehen. Mhm. Das heißt, wir müssen immer zuerst für uns selbst sorgen und uns einfach an die erste Stelle bringen für uns und im Wohlsein und aus dem Wohlsein dann halt heraus sein.
Ja. Schönes Bild.
Danke. Ich glaube, wir sind am Ende mit den Fragen. Da waren jetzt alle. Und wir haben sie nämlich, das war das Schöne an diesem Gespräch, war einfach, es hat sich, du hast so viele Fragen schon vorher beantwortet. Es war einfach so bunt auch, ja. Also, ich glaube, je mehr Krisen man durchmacht, umso mehr man sie schätzt auch als das, was sie sind, nämlich eine Katharsis, eine neue Möglichkeit, ein Geschenk auch für potenzielle Weiterentwicklung, dass sie dann oft gar nicht so schlimm sind, wenn wir nicht ständig in den Widerstand gehen.
Absolut. Danke für deine Fragen.
Ja, danke für deine Antworten. Ja, so schön. Dann, liebe Anja, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, auch in deinem vollen Terminkalender, mir diese Fragen zu beantworten. Und Frieden in Gedanken, in Worten und im Herzen. Ich freue mich sehr, dass du da dabei warst.
Danke.
Ich bin ganz sicher, dass wir da sehr viel Wissen und Hoffnung und dieses Vertrauen eben reinstreuen in die Welt, dass wir auch wirklich einfach aufbauen können. Danke
für das. Danke dir. Tschüss.
Also das, was ich mir am Ende gedacht habe, als ich es fertig geschnitten hatte, war, oh mein Gott, du sagst seit 5 Jahren immer dieselben Sachen. Am Ende ging es wieder um Selfcare. Und Selfcare ist einfach für mich wirklich die Basis und ist die Basis geblieben. Die Art und Weise, wie ich mich um mich kümmere, wie ich mit Krisen umgehe und was ich im Endeffekt aus den Herausforderungen mache, die mir das Leben so in den Weg streut, das ist mein Thema geblieben. Heute gibt's den Selfcare Kompass, den du dir kostenlos bei mir herunterladen kannst. Ich stelle ihn dir in die Shownotes hinein. Beim Selfcare Kompass kannst du mal schauen, was gibt dir Kraft und was nimmt dir Kraft, in welche Richtung kannst du gehen, wo kriegst du Unterstützung und was kommt aus dir selbst heraus. Mir hilft das immer wieder, mich einzunorden, um die nächsten Schritte zu gehen, um Entscheidungen zu treffen, die vielleicht schwer sind, aber die im Endeffekt mich dann dorthin bringen, in ein Leben, das ich leben möchte. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du mir 5 Sterne schenkst für den Podcast, dann freue ich mich natürlich sehr. Namaste, deine Rani.